Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Heute kann es mal wieder richtig teuer werden. Gemeint sind aber nicht die Preise für öffentliches Laden. Hier zunächst die Themen in der Übersicht. Neue Details zum Social Leasing, Verkaufsstart Hyundai Ioniq 9, Preiskampf in China, Gefahren aus dem Untergrund, dynamische Preise bei Shell Recharge, Schnellladen wird günstiger, DOAK, gebrauchte E-Autos mit Batteriezertifikaten, R-Königschau und Neues von NextMove. Neue Details zum Social Leasing. Bereits bekannt ist ja, dass eine sogenannte Social Leasing Förderung für E-Autos im Koalitionsvertrag steht. Ebenso bekannt ist, dass es sehr wahrscheinlich noch 2 Jahre dauern wird, bis so ein Programm in Deutschland starten könnte. Trotzdem gibt es offenbar schon relativ konkrete Vorstellungen zur Ausgestaltung. Gegenüber der Wirtschaftswoche nannte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Isabel Cademartori neue Details. Die Wirtschaftswoche zitiert dabei eine Studie, die eine Übertragung der Förderbedingungen aus Frankreich auf Deutschland berechnet hat. Demnach könnten in Deutschland 850.000 Haushalte profitieren. Die Leasingrate läge dann bei 130 Euro monatlich und die Autos müssten einen Listenpreis von unter 25.000 Euro haben. Bezogen auf die Fahrzeuge, sagte Cademartori im Interview, wir wollen nicht mit großem Aufwand chinesisch produzierte Fahrzeuge fördern. Es geht nicht um die Marke, aber darum, wo produziert wird. Cademartori nannte als Zielgröße eine Leasingrate von 99 Euro monatlich bei 3 Jahren Laufzeit ohne Anzahlung. Als Gehaltsobergrenze für das Programm nannte sie 60.000 Euro Jahresbrutto. Möglich ist auch, dass nur Berufspendler in den Genuss der Förderung kommen. Sehr offen war auch ihre Antwort auf die Frage der Wirtschaftswoche. Welche Bundesminister sind auf ihrer Seite? Antwort: Der Umweltminister ist sehr stark auf unserer Seite, die Sozialministerin auch. Der Finanzminister unterstützt das. Mit dem Verkehrsminister sprechen wir noch. Bisher war das E-Auto-Förderprogramm im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Deshalb wollen wir auch die Wirtschaftsministerin an Bord holen. Verkaufsstart Hyundai Ioniq 9. Diese Woche hat Hyundai den Konfigurator für den Ioniq 9 geöffnet. Die Preise starten bei ca. 68.000 Euro, allerdings nur für den Siebensitzer. Mit dem Heckantrieb gibt es eine Leistung von 160 kW und eine maximale Reichweite von 620 km nach WLTP. Aktuell ist bei allen Varianten eine 110 kWh Batterie verbaut. Je nach gewählter Ausstattungslinie ist auch ein Allradantrieb verfügbar, der dann 226 kW Leistung bietet. In Kombination mit der hohen Ausstattung Unique ist außerdem noch eine Performance-Variante verfügbar, die dann 315 kW bietet und das Auto in 5,2 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigt. Die Reichweite der Allradvarianten ist mit 600 km angegeben. Beide Allradvarianten dürfen zudem Anhänger bis 2,5 Tonnen ziehen, beim Heckantrieb sind es 1,6 Tonnen. Die Variante mit 6 Sitzplätzen ist preislich höher platziert, weil sie nur in der oberen Unique-Ausstattung angeboten wird und in Verbindung mit Allradantrieb verfügbar ist. Der Preis startet hier bei 86.000 Euro und bei 92.000 ist man dann bereits bei der maximalen Ausstattung angekommen. Technisch ist der Hyundai Ioniq 9 dem Kia EV9 sehr ähnlich, allerdings bietet er dank der größeren Batterie je nach Konfiguration ca. 50 bis 90 km mehr Reichweite. Preiskampf in China. China ist weltweit der dominierende Markt für E-Autos, zumindest in absoluten Zahlen. Weltweit fährt jedes zweite Auto mit Stecker in China. Allein im Mai 2025 gab es 646.000 Neuzulassungen vollelektrischer Pkw in China. Das entspricht ca. der Zahl, die wir in Deutschland fürs laufende Gesamtjahr erwarten. Im Gesamtjahr 2024 wurden in China 4,1 Millionen E-Autos neu zugelassen. Der Anteil an E-Autos deutscher Hersteller sank im vergangenen Jahr auf nur noch 5% in China. Mit großem Abstand dominierend ist dort BYD. Aktuell mehren sich aber die Hinweise auf zunehmende Probleme vieler OEMs im heimischen Markt. So titelt die Wirtschaftswoche aktuell: Der stille Absturz chinesischer Autobauer. Trotz boomender Verkäufe in China stehen viele E-Auto-Hersteller des Landes vor gravierenden Problemen. Staatlich unterstützt wurde China weltweit zum Marktführer bei E-Autos. Inzwischen zählt das Land über 100 verschiedene Hersteller. Was jetzt einsetzt, beschreibt Tagesschau.de als ruinösen Preiskampf auf dem chinesischen Automarkt. Es werden mehr Autos produziert, als aktuell verkauft werden können. Obwohl chinesische E-Autos im Heimatmarkt oft schon sehr günstig angeboten werden, gab es im Frühjahr eine weitere Preisrallye mit Preissenkungen im Bereich von 30%. Oft werden Neuwagen auf Umwegen oder über lokale Förderprogramme auch mit noch höheren Nachlässen auf dem Gebrauchtwagenmarkt angeboten. Es wird bezweifelt, dass die Hersteller damit profitabel sind. Das bringt zum einen die Qualität der Produkte stark unter Druck, die Not schlägt aber auch auf die Zulieferer durch. Zahlungsziele von 3 bis 8 Monaten für Lieferanten sind aktuell branchenüblich. Die aktuellen Zahlungsrückstände werden mit umgerechnet 50 Milliarden Euro beziffert. Der lokale Markt wird von Beobachtern als chaotisch beschrieben. Erwartet wird eine Marktbereinigung in Form von Insolvenzen, Fusionen oder Übernahmen. Hier könnten sich für die deutschen Konzerne möglicherweise auch Chancen ergeben. Gefahren aus dem Untergrund. Die Hochvoltbatterie ist ja bekanntlich nicht nur das teuerste Bauteil eines Elektroautos, sondern auch das potenziell gefährlichste. Die Hersteller geben sich also bei der Konstruktion und Produktion eines E-Autos die allergrößte Mühe, diese Baugruppe auch entsprechend zu schützen. Durch die zentrale Position am Fahrzeugboden besteht in den meisten Fällen auch eine bestmögliche Crashsicherheit. Wie sich äußere Einflüsse auf die Batterien auswirken können, wird übrigens von den Herstellern im Rahmen der Fahrzeugentwicklung vorab umfangreich getestet, und zwar mit allen möglichen Varianten, falls Hersteller Batteriezellen von verschiedenen Lieferanten einsetzen. Getestet werden unter anderem Mikrostaub, Hitze und Kälte, Erschütterungen, Flüssigkeiten, Laden und Entladen, Verformungen, aber auch die sogenannte Nagelprobe. Hier wird ein ca. fingerdicker Dorn mit großer Kraft durch das Batteriegehäuse geschoben und einzelne Zellen werden dabei zerstört. Dann wird beobachtet, ob es zu einem Brandgeschehen kommt und mit welcher Dynamik diese Entwicklung abläuft. Der Prüfstand ist entsprechend durch massive Betonwände geschützt und von manchen Hochvoltsystemen bleibt am Ende nur Staub und geschmolzenes Aluminium übrig. All das wird vorher getestet, um Vorsorge zu treffen, dass in der Praxis möglichst nichts Schlimmeres passiert. Trotzdem lauern auch im Alltag Gefahren, auf die ich heute hinweisen möchte. Konkret geht es um Beschädigungen am Unterboden durch Überfahren von Hindernissen oder herumliegenden Gegenständen, umgangssprachlich also einem Aufsetzen des Fahrzeuges. Da das Batteriesystem meist eine sehr große Fläche einnimmt, ist die Gefahr relativ groß, dass es zumindest augenscheinlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Gerade bei voller Beladung steigt die Gefahr zum Beispiel auch an Rampen. Je weiter man in den Süden Europas fährt, umso höher das Risiko. Ich selbst habe in Sizilien schon beim Verlassen der Fähre mal leicht aufgesessen, wobei die Abläufe dort vor Ort so chaotisch waren, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, einzelne Mitfahrer aussteigen zu lassen. An der Einfahrt zum Ferienhaus hat es dann ebenfalls nicht gereicht. Dort mussten dann immer die anderen Mitfahrer vorab aussteigen. Eine besonders riskante Testfahrt hat übrigens auch Thomas Geiger kürzlich auf Island hingelegt. Das Video kommt in Kürze hier auf dem Kanal, natürlich verbunden mit einem entsprechenden Warnhinweis von mir. Der springende Punkt ist dann, ob es sichtbare Beschädigungen gibt und wenn ja, ob sie sicherheitsrelevant sind. Und aus dem, was ich bisher zum Thema in Erfahrung bringen konnte, ist zumindest eins sicher: Es kann für den Besitzer erheblichen Ärger und hohe Kosten mit sich bringen. Die Beanstandungen können dabei bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgen, zum Beispiel bei einer Wartung des Fahrzeuges. Hier könnte der Hersteller mitteilen, dass die Batteriegarantie nur dann erhalten bleibt, wenn das Gehäuse oder die Schutzplatte ausgetauscht wird. So war es zum Beispiel bei diesem Hyundai Kona aus der Nextmove-Flotte. Auf dem Wartungsprotokoll steht: Hochvolt-Batterie beschädigt. Das Foto zeigt einen seitlichen Anschlag des Rahmens des Batteriekastens. Außerdem waren Kunststoffverkleidungen am Unterboden abgerissen. Der Kostenvoranschlag der Werkstatt belief sich damals auf 3.682 Euro. Bemerkenswert war, dass die parallel durchgeführte Hauptuntersuchung bestanden und die Prüfplakette zugeteilt wurde. Im Protokoll wurde lediglich ein geringer Mangel bescheinigt, verbunden mit der Aufforderung, diesen abzustellen. Wir haben das Auto damals aus der Vermietung genommen und das Auto verkauft. Die Fotos, der Kostenvoranschlag und das Prüfprotokoll wurden dem Käufer natürlich vor Unterzeichnung des Kaufvertrags übermittelt. Probleme können auch bei einer Leasingrückgabe entstehen. Auch dieser Renault Zoe war aus der Nextmove-Flotte. Das Foto zeigt eine leichte Eindellung am Unterboden. Der Gutachter bestand auf Austausch des Batteriegehäuses und berechnete inklusive Mehrwertsteuer 3.377 Euro. Auch hier konnten wir den Schaden durch einen Verkauf des Fahrzeuges mindern. Das klappt bei Leasingfahrzeugen aber nur dann, wenn der Händler das Fahrzeug zurücknimmt und direkt weitervermarkten kann und nicht die Leasinggesellschaft das Auto zurücknimmt. Weiter geht's mit einem Fall, den mir ein Händler aus Norwegen geschickt hat. Hier geht es um einen Cupra Born, also ein Fahrzeug als Stellvertreter auf der MEB-Plattform. Wie tief die Eindellung ist, lässt sich auf dem Foto nur schwer erkennen. Ich vermute aber nicht mehr als 5 mm. Die Ersatzteilliste zeigt den Aufbau der aktuellen MEB-Plattform. Unterhalb des Batteriekastens sitzt mit mehreren Zentimetern Abstand eine Schutzplatte. Aber diese Schutzplatte wird mit ca. 3000 Euro berechnet. Und da sie teilweise verklebt ist, ist auch der Austausch relativ kostenintensiv, geschätzt nochmal 2000 Euro on top. Der nächste Fall ist ein Fiat 500. Durch ein Ausweichmanöver landete das Fahrzeug auf einer Wiese, auf den ersten Blick weich gelandet und nichts passiert. Laut Gutachten liegt hier aber ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Das Gutachten liegt mir übrigens vollumfänglich vor. Was war passiert? In der Wiese versteckt war noch eine Art Gullideckel, über den das Auto drüber gerutscht ist. Auf den ersten Blick sind am Unterboden der Batterie aber nur Schmauchspuren zu sehen. Im Gegenlicht erkennt man dann schon eine leichte Längsdelle. Nach einer Reinigung erkennt man es besser, aber die Tiefe der Dellen ist hier wirklich sehr gering. Fiat konnte zur Reparatur nur einen Kompletttausch des Batteriesystems anbieten. Im Gutachten ist diese Position mit netto 19.210 Euro ausgewiesen. Mit Montage und Mehrwertsteuer sind das dann ca. 24.000 Euro. In meinen Augen sind die angeordneten Reparaturen aber in allen vier Fällen zumindest fragwürdig. Bei keinem der gezeigten Fahrzeuge wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Wie so eine Meldung aussehen könnte, sehen wir hier bei einem VW ID-Modell. Hochvoltbatterie, Brandgefahr, sofort verkehrssicher abstellen und evakuieren, Rettungskräfte. Im konkreten Fall war es allerdings ein Fehlalarm und das Auto hatte auch keinen Unfall, sondern die Meldung war ein technischer Fehler und es mussten einige Baugruppen ersetzt werden. Der Akku selbst hatte auch keinen Fehler. Auch der Versicherungswirtschaft sind solche teuren Schäden natürlich ein Dorn im Auge und könnten sich auch als Preistreiber für die Prämien erweisen. Also auch von hier kommt Druck auf die Autohersteller. Künftig ist es also wichtig, dass solche Beschädigungen belastbar geprüft werden können und bestenfalls gar nicht repariert werden müssen. Oder es muss zumindest eine Reparaturfähigkeit gegeben sein, so wie in drei der Fälle davor, nur bestenfalls etwas günstiger. Auch bei den Herstellern gibt es natürlich eine Lernkurve. Eine große Rolle bei der Überwachung des Fahrzeugbestandes spielen hier natürlich auch die Prüforganisationen. Ich konnte dazu auch Rücksprache mit dem TÜV-Verband nehmen. Ein fest definiertes No-Go für die Zuteilung einer Prüfplakette, also das Bestehen der Hauptuntersuchung, sind Löcher oder Risse im Batteriegehäuse. Bei Verformungen wird's dann speziell. Die Überwachungsorganisationen sind, vertreten durch die Fahrzeugsystemdaten GmbH, dazu seit geraumer Zeit im Austausch mit den Fahrzeugherstellern. Jeder Hersteller kann hier individuelle Vorgaben zur Bewertung machen und diese Informationen liegen dann den Prüfingenieuren und Sachverständigen vor. Hier mal am Beispiel von BMW. Es werden Verformungen am Gehäuse bis 5 mm toleriert und somit als unkritisch eingestuft. Relevant sind solche Beschädigungen natürlich auch beim Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtwagens. Wie man damit umgehen soll, hatte ich eben gezeigt, volle Transparenz. Beim Kauf eines Gebrauchtwagens ist es natürlich wichtig, sich das Auto auch mal von unten anzuschauen. Die hier gezeigten Fälle lagen übrigens schon teilweise 3 Jahre zurück. Manchmal sammle ich sowas, um es dann thematisch aufbereitet und gesammelt hier vorstellen zu können. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass beim Aufsetzen mit geringen Geschwindigkeiten oft sehr wenig oder gar keine Schäden am Unterboden entstehen und es den meisten Herstellern somit ziemlich gut gelingt, ihre Antriebsbatterien vor Bagatellschäden, also vor teuren Bagatellschäden, zu schützen. Bei den gezeigten Fällen waren vermutlich höhere Geschwindigkeiten im Spiel oder die einzelnen Räder haben sogar den Kontakt zum Boden verloren, dass mehr Last auf dem Batteriekasten landet. Mich interessiert natürlich auch, ob ihr schon mal unangenehme Erfahrungen beim Kontakt mit der Unterwelt gemacht habt. Diesmal aber nicht als Kommentar, sondern bitte per E-Mail an insider@nextmove.de. Schickt mir gerne Gutachten, Rechnungen, Kostenvoranschläge oder Prüfberichte und natürlich auch die passenden Fotos dazu. Und wenn möglich so, dass man auch die Tiefe der Dellen erkennen kann. Schreibt mir gerne auch, wenn es bei euch nur kleinere Kratzer oder Dellen gab, die nicht beanstandet wurden, gerne auch hier mit Foto. Wenn genug Material reinkommt, machen wir vielleicht nochmal eine Fortsetzung zum Thema. Dynamische Preise bei Shell Recharge. In der letzten Sendung am 20. Juni hatten wir über eine massive Preiserhöhung bei Shell Recharge berichtet. Die Preise für schnelles Laden an eigenen Stationen wurden in der eigenen App nahezu flächendeckend von 64 auf 79 Cent erhöht. Am Tag der Ausstrahlung gegen 19 Uhr gab es dann erste Kommentare unter dem Video, dass man die Preise in der App, wie von uns berichtet, nicht sehen würde. Der Faktencheck bestätigte dies, die Preiserhöhung wurde zurückgenommen und die meisten Stationen lagen dann wieder bei 64 Cent pro Kilowattstunde, einige bei 59 Cent. Wir haben daraufhin einen entsprechenden Kommentar unter dem Video angepinnt und das Titelbild der Sendung auf YouTube ausgetauscht. Ob es sich bei der zwischenzeitlichen Preiserhöhung für mindestens 2 Tage um einen Fehler handelte oder um einen Test fürs dynamische Pricing, wissen wir nicht. Wie sich 10 Tage später herausstellen sollte, war vermutlich beides der Fall, also der Einstieg ins dynamische Pricing, verbunden mit einem Fehlstart. Zum Monatswechsel verkündete Shell Recharge nämlich offiziell den Start eines sogenannten Pilotprojekts mit variablen Preisen, aber nur an den eigenen Stationen und nur bei Bezahlung über die eigene App bzw. Ladekarte. Spannend bei solchen Preismodellen an teurer HPC-Ladeinfrastruktur ist, ob das Pricing auslastungsbasiert geschieht oder ob man sich am Stromeinkauf orientiert. An den 1600 Ladepunkten von Shell Recharge ist letzteres der Fall. Dazu Florian Glattes, General Manager Shell Mobility Dach. Wer zu Zeiten lädt, in denen viel erneuerbare Energie im Netz ist, hilft das Stromnetz zu stabilisieren. Und wir können zu diesen Zeiten etwaige Preisvorteile an die Kunden weitergeben. In einer E-Mail an die Kunden wurde eine Übersicht mit Preisen von 56 bis 67 Cent für eigene Stationen verlinkt. Einen Klick weiter ist auf einer anderen Preisliste eine Preisspanne von 59 bis 64 Cent ausgewiesen. Pro Ladevorgang fällt zusätzlich noch eine Transaktionsgebühr von einmalig 35 Cent an. Die 79 Cent, über die wir vor 2 Wochen berichtet hatten, werden nicht mehr angezeigt, waren also sehr wahrscheinlich ein Betriebsunfall. Schnellladen wird günstiger. Woanders ist Schnellladen noch etwas günstiger, zumindest ab sofort. Ein weiterer großer Anbieter für schnelles Laden geht unter die 50-Cent-Marke. Die Rede ist von Elektra. In Belgien und Frankreich ist das Unternehmen Marktführer, expandiert aber gerade auch in vielen anderen Ländern. Für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz wurden mit Wirkung zum 1. Juli die Preise auf 49 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Das heißt in der Schweiz natürlich 49 Rappen. Die Preise gelten allerdings nur bei Nutzung der Elektra-App, die ja für viele Standorte auch eine Reservierungsfunktion bietet. Wir hatten dazu berichtet. Für registrierte App-Nutzer gab es auch eine entsprechende Push-Nachricht. In der flankierenden Pressemeldung gab es dazu einige bemerkenswerte Statements. So heißt es zum Beispiel: Der neue Preis soll insbesondere den Zugang zum Schnellladen vereinfachen, denn hohe Energiepreise gelten als einer der Hauptgründe für zögerliche Kaufentscheidungen bei E-Autos. Und weiter, damit reagiert das Unternehmen auf die große Nachfrage nach bezahlbaren Ladeoptionen. Zitiert wird auch Elektra-Deutschland-Chef Paul Tonini: Wir möchten der E-Mobilität in Deutschland zusätzlichen Rückenwind geben. Dazu gehört neben einer erstklassigen Infrastruktur auch ein fairer Preis. Mit dem neuen Tarif wird Schnellladen endlich einfacher planbar, ohne Kompromisse bei Qualität oder Tempo. Für die Ladestationen in Italien legt man noch einen drauf. Hier wurde der Preis in der App sogar auf 39 Cent pro Kilowattstunde gesenkt, wobei diese Preissenkung zeitlich befristet nur für die Monate Juli und August gilt. Für die Preissenkung in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde dagegen keine Befristung genannt. Alle genannten Preise gelten aber nur in der Elektra-App, sind aber ohne Abschluss eines Abos zugänglich. Die Ad-Hoc-Preise an den Stationen sind übrigens deutlich teurer, in Deutschland aktuell 69 Cent pro Kilowattstunde. DOAK. Diese Abkürzung steht für Deutscher Online-Autohaus-Kongress, Deutschlands größter digitaler Branchentreff für Entscheider und Führungskräfte aus Autohäusern mit über 20 Referenten aus der Branche, die in verschiedenen Formaten Rede und Antwort stehen. Und der findet am kommenden Dienstag, dem 8. Juli, in seiner 20. Auflage statt. Ich bin mit dabei, nicht digital, sondern sozusagen live in Berlin, denn ich bin ja Jurymitglied für die Goldene Batterie. Der Preis wird dieses Jahr von mobile.de in 4 Kategorien verliehen. Ausgezeichnet werden die besten Händler und Verkäufer im E-Autohandel. Die Preisverleihung wird am Dienstag um 11 Uhr stattfinden. Und wenn du im Autohandel arbeitest und wissen möchtest, wie man als Gebrauchtwagenhändler jeden Tag mindestens ein E-Auto verkauft und das im Durchschnitt noch mit rekordverdächtigen 16 Standtagen schafft, dann solltest du unbedingt einschalten. Der Gewinner wird es uns dann hoffentlich verraten. Wer Interesse hat, kann sich gerne jetzt schon kostenfrei anmelden unter autohauskongress.de. Gebrauchte E-Autos mit Batteriezertifikaten. Vor ca. einem Monat haben wir hier auf dem Kanal das neue Zertifikat für den Avilo Flechttest vorgestellt. Kurz zum Verständnis: Avilo ist ja nach eigenen Angaben Marktführer für herstellerunabhängige Batterietests mit mehreren 100.000 durchgeführten Tests. Bei der Durchführung und Auswertung der Tests fährt das Unternehmen zweigleisig. Zum einen gibt es den sogenannten Premium-Test. Zielgruppe ist der Privatkunde. Hier lohnt sich der Test vor allem vor dem Ablauf der Herstellerbatteriegarantie oder bei einem anstehenden Fahrzeugverkauf. Hier ist es zunächst erforderlich, das Auto einmal auf 100% aufzuladen und dann im Laufe einer Woche auf unter 10% leer zu fahren. Die Datenlage ist dementsprechend sehr umfassend und der Test sehr genau. Der Test ist also sehr aufwendig und somit für die schnelle Beurteilung, wie zum Beispiel im Autohandel oder bei Leasinggesellschaften, eigentlich unbrauchbar. Und dafür wurde der Flechttest entwickelt, also ein Schnelltest, der in wenigen Minuten ein Ergebnis liefert. Der Flechttest bezieht dafür alle Daten ein, die je nach Hersteller verfügbar sind. Mit dabei sind zum Beispiel auch die Zeltspannungen, das Ladeverhalten und häufig auch der Lebensdauerverbrauch. Parallel dazu erfolgt ein Abgleich mit den Premium-Tests aus der hauseigenen Datenbank. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie präzise so ein Schnelltest sein kann. Um das herauszufinden, habe ich gerade beide Testverfahren von Avilo parallel im Test. Mir geht es zum einen um Dinge des Handlings, das heißt, wie gut ist die Anleitung und die Zuverlässigkeit in der Durchführung. Zum anderen will ich aber auch öfter versuchen, beide Testverfahren gegeneinander antreten zu lassen. Heute das erste Auto. Ein Skoda Citygo, also technisch baugleich mit dem VW e-Up der zweiten Generation. Das Auto war 5 Jahre alt mit ca. 47.000 Kilometern. Im Premium-Test erreichte das Auto einen Wert von 95% bei 30,68 Kilowattstunden nutzbarer Energie. Im Flechttest lag der Wert bei 92,7% mit genau 30 Kilowattstunden nutzbarer Energie. Einen sehr ähnlichen Vergleich liefert aktuell auch der YouTube-Kanal Dieser Dad zu einem 6 Jahre alten Tesla Model 3 mit knapp 165.000 Kilometern. Sein Premium-Test lieferte 91%, im Flechttest waren es 89,1%. Bei beiden Autos war also die Abweichung relativ gering und aus meiner Sicht absolut vertretbar, vor allem weil man den Aufwand für den Flechttest auf ein Minimum reduziert hat und somit einen Beitrag leistet, dass sich solche Tests auch flächendeckend im Autohandel verbreiten können. Im Video bei Dieser Dad gibt es übrigens auch noch eine Rückschau auf die Tests der vergangenen Jahre und eine Erklärung, warum es zwischenzeitlich einen kleinen Datensprung gab. Das Video habe ich euch unten mit verlinkt. Auch ich möchte weitere Autos testen und werde hier auf dem Kanal regelmäßig berichten. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert gerne auch den Kanal. Demnächst zeige ich dann hier auch die Daten meines Kia EV6 GT, also Flech und Premium. Das Auto steht jetzt immerhin bei 50.000 Kilometern, hat aber an sich schon einen relativ hohen Verbrauch und wird auch gerne mal flott bewegt. Für den Akku heißt das natürlich mehr Stress und auch mehr Ladezyklen verglichen mit anderen Fahrzeugen, die bei gleicher Batteriegröße deutlich sparsamer bewegt werden. Was ich außerdem zur Durchführung des Flechttests bisher sagen kann, ist, dass ich bei allen getesteten Autos sehr einfach, schnell und problemlos die Ergebnisse bekommen habe. Nach einigen Monaten Pause haben wir aktuell wieder mehrere PKWs aus der Nextmove-Flotte auf die Verkaufsliste gesetzt, die ich in den letzten Tagen getestet habe. Alle unsere PKW-Inserate bei mobile.de sind also jetzt auch mit entsprechenden Batteriezertifikaten ausgestattet. Hier zu sehen ist das Zertifikat eines Hyundai Ioniq 5 mit der kleinen Batterie und fast 100.000 Kilometern mit einem sehr guten Wert von 96,7% SOH. Das Auto hat die Dynamikausstattung und Winterpaket und kostet knapp über 20.000 Euro. Weiter mit einem Smart 4.4 mit 22 kW Onboard-Lader für 8.490 Euro und einem SOH von 93,6%. Außerdem im Angebot ein Opel Corsa e. Das Auto ist 4,5 Jahre alt und hat kürzlich einen neuen Onboard-Lader von VMAX bekommen, der hoffentlich den Rest des Autolebens lang halten wird. Der SOH liegt bei 93,6% und der Preis hier bei 13.490 Euro. Transporter haben wir auch im Angebot, überwiegend Maxus E-Deliver 3, sowohl Kurz- als auch Langversion. Hier mal einer, knapp 3 Jahre alt, mit einem SOH von 95,2% dank LFP-Batterie. Erlkönigschau. Wir zeigen Bilder aus einer Einsendung von Christoph. Er sendet Bilder von der Großglockner Hochalpenstraße. Das Auto ist ein Vorserientestwagen des neuen Mercedes-AMG GTXX. Offenbar wurde das Fahrzeug dort relativ intensiv getestet, denn vor Ort waren auch provisorische Schnelllader aufgebaut und einige Parkplätze als Ladeplätze abgesperrt. Wenn ihr euch für die technischen Daten des zukünftigen Serienautos interessiert, dann schaut gerne noch unser Video von letzter Woche an. Thomas Geiger gibt am Konzeptcar erste Einblicke in das neue Auto, wobei bei einigen der im Video gezeigten Details noch nicht klar ist, ob sie auch in Serie gehen. Bewegliche Blades an den Felgen zur Optimierung zwischen Aerodynamik und Bremskühlung, wie im Konzeptcar gezeigt, konnte ich am Testfahrzeug noch nicht erkennen. Auffällig war aber sehr wohl ein unterschiedliches Felgendesign an Vorder- und Hinterachse. Dasselbe Auto hatte zuvor auch Andy bei einem Ladestopp bei Ionity gesehen, also tatsächlich auch das gleiche Kennzeichen. Zur Ladeleistung wurde leider nichts übermittelt. Neues von Nextmove? An dieser Stelle noch der Hinweis auf eine neue Abo-Aktion. Für unsere Tesla Model 3 gibt es für neue Abo-Kunden ab sofort 500 Freikilometer für jeden Monat on top. Der Basispreis liegt bei 669 Euro monatlich, mit jetzt 1000 Kilometer schon inklusive. Das Abo ist monatlich kündbar, den Aktionslink findet ihr unterm Video. Die nächste Sendung gibt es dann Freitag in einer Woche, also am 11.7. Und danach gibt es dann 2 Wochen Sommerpause, also unbedingt nächste Woche nochmal einschalten. Am besten ihr aktiviert die Glocke. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.